Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation. Von DWR Eco. Mit deinem Moderator David Bortmann.
Willkommen zurück bei Let's Talk Change. In diesem Special zur Bundestagswahl spreche ich mit den Spitzenvertretern von SPD, CDU, Volt, FDP und Grünen über die Bilanz der alten und die Pläne für die neue Legislaturperiode. Die Gespräche fanden im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Frühphasen-Investor PT1 und unserer auf Cleantech spezialisierten Beratung DWR Eco statt. Heute mit Damian Böselager, Mitgründer der Volt-Partei und Mitglied im Europaparlament.
Hallo Damian, grüß dich.
Hi, danke für die Einladung.
Wir sind hier bei PT1. Wir starten eine Veranstaltungsreihe zur Bundestagswahl und die Volt-Partei tritt nun auch zur Bundestagswahl an, 2025. Yay, super. Ihr seid aber schon einige Male angetreten, ne?
Wir sind schon einmal für die Bundestagswahl angetreten, ja.
Und welche Erfolgschancen rechnet ihr euch dieses Mal aus?
Riesige, 100%.
Ja. Ja, aber man muss ja dazu sagen, ihr seid im Europaparlament vertreten, also insofern ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich. Aber vielleicht nochmal mit ein bisschen Ernst beantwortet. Also wie groß sind die Chancen? Sind sie größer geworden? Was muss noch passieren, damit ihr reinkommt? Wir haben ja eine 5%-Klausel in Deutschland, das wissen vielleicht nicht alle.
Genau, also ich glaube, wenn man sich mal die Volt-Geschichte anschaut, dann sieht man, dass es halt immer eine Geschichte war, zu sagen, okay, lass uns einfach mal das Abgefahrene, das Unmögliche versuchen, einfach weil der Trend von Rechtspopulismus und von Nationalismus so stark ist, dass wir was dagegen setzen müssen. So, das ist ja die Grundgeschichte von Volt, als europäische Partei gegründet und so. Und ich meine, am Anfang waren wir zu dritt, jetzt sind wir 30.000 Leute, also es wächst schon massiv.
Und du bist einer der drei Ursprungsgründer.
Genau, ich habe mit einem Italiener und einer Französin das am Anfang angefangen. Das liegt witzigerweise oder lag damals an der Trump-Wahl, an der ersten, weil ich war bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum, als sie verloren hat in der Wahlnacht. Was halt krass war, ja. Da waren so 30.000 Leute am Weinen und wir saßen auf dem Boden zwischen diesen ganzen weinenden Menschen und waren so, okay, what the fuck, was passiert da eigentlich gerade? Können wir irgendwie oder müssen wir jetzt irgendwas tun? Und dann hat sich das so daraus entwickelt, dass wir gesagt haben, wenn man sich in Europa die Tendenz anschaut, dann haben wir auch so einen ansteigenden Rechtspopulismus und lass uns doch einfach genau das Gegenteil bauen, nämlich eine von Anfang an europäische Partei, die eben für europäische Integration steht.
Und das hat ja den damaligen, auch heutigen noch, sagen wir mal, Protagonisten der Parteienlandschaft jetzt nicht per se jetzt zugetraut. Also man könnte ja auch sagen, die SPD ist ja schon auch, hat ja auch in vielen europäischen Ländern ja auch Pendants, die Grünen sind ja durchaus auch vertreten europaweit, die konservativen Parteien ja auch. Also diese Fähigkeit habt ihr denen dann doch so ein bisschen abgeschworen, zu sagen, nein, ihr müsst es nochmal anders und richtiger machen.
Ja, der erste Punkt ist, dass die Trajektorie der rechtspopulistischen Parteien, jetzt auch linkspopulistischen Parteien, damals schon absehbar war eigentlich. Und die Frage ist, wenn du siehst, dass sich etwas in die falsche Richtung entwickelt, dann kannst du entweder versuchen, die Incumbents so zu stärken, dass sie halt wieder dagegenhalten können. Aber für uns war das irgendwie nicht so ganz klar, ob das funktionieren kann, eben weil die eigentlich nationale Parteien sind. Und deswegen war schon die Idee zu sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall irgendeinen starken Impetus setzen, um dagegen zu gehen. Das war die erste Überlegung. Die zweite ist, diese nationalen Parteien sind in erster Linie wirklich so, dass sie sagen, okay, ich bin national. Ja? Also wenn du bei deiner Europawahl zum Beispiel eine CSU sogar wählst, dann hat die ihr eigenes Wahlprogramm, obwohl sie auf europäischer Ebene Teil der Europäischen Volkspartei ist und in der Fraktion sitzt. Und ich glaube auch immer noch, dass das für die eben so ein Punkt ist, dass es die davon abhält, tatsächlich zuzugeben, wie viel schon auf europäischer Ebene entschieden wird. Und diese Integration eben weiterzufahren. Aber für mich wirklich wichtig war auch zu sagen, die haben halt alle ihre auch okay, total okay ideologische Ballast, die sie mit sich rumtragen. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die keinen Bock mehr haben, in diese Parteien zu gehen. Und vielleicht ist es auch einfach sinnvoll, eine sexyere Partei aufzubauen, wo die Leute halt auch aus der Mitte der Gesellschaft sagen, okay, cool, das ist jetzt neu, da mache ich jetzt mal mit. Also ein Grundproblem ist eben auch, dass keiner mehr Bock hat, in die Parteien zu gehen. Und deswegen war es auch die Idee, da eben was Neues hinzusetzen.
Und ist ja sicherlich auch so zum Teil wahrscheinlich auch der Erfolg auch der AfD und auch jetzt inzwischen neu auch BSW, weil das ja doch dann Parteien sind, wo sich dann Menschen wiederfinden, die einfach sagen, sie haben eben keine Lust auf die etablierten Parteien. Das heißt, seid ihr eigentlich so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, gute Alternative, also gut im Sinne von die Liberalen, die, weiß ich nicht, auch in die Zukunft schauen. Ihr versucht ja, und wir können nachher noch mal ein bisschen in die Details auch noch mal reingehen, ihr versucht ja wirklich auch neue Antworten zu suchen und jetzt nicht immer nur in die Vergangenheit zurückzugehen, was ja manchmal dann bei dem Programm von BSW und AfD auch so anmutet.
Das ist auf jeden Fall genauso. Also ich glaube, wenn du dir anschaust, dass die derzeitigen Parteien halt irgendwie, ja, ich würde fast sagen, seit dem Mauerfall eher so ein bisschen den Status quo versuchen, positiv zu verwalten. Ich glaube auch alle mit fairen Schwerpunkten. Und dann dieses BSW-AfD, aber eben auch über die ganzen anderen europäischen Länder hinweg eben eigentlich diese ganzen Rechtspopulisten versuchen, in die Vergangenheit zurückzugehen, zu sagen, ja, es war doch viel besser. Also ich meine, jetzt wird ja sogar versucht, irgendwie die Nazis als links darzustellen und so. Ich meine, es gibt absurde Tendenzen, aber die Trajektorie ist, hey, der Status quo ist blöd und deswegen gehen wir wieder zurück zum Nationalstaat, wieder, wir kriegen die Kontrolle wieder, wir machen irgendwie wieder nur für uns alles so, ja. Und uns fehlte da so ein bisschen dieses, genau wie du gesagt hast, die Zukunftsvision, das Positive, wo es hingeht, und das ist für uns auf jeden Fall genau das, was wir versuchen zu sagen. Der Status quo ist nicht perfekt und wir werden ihn nicht so erhalten können. Wir werden auch Deutschland, so wie es ist, nicht erhalten können, wenn wir uns nicht weiter integrieren in die Europäische Union hinein und da eine Vision tatsächlich für entwickeln und eine positive.
Das ist ja wirklich auch eine erstaunliche Gründungsgeschichte. Also wenn man das mal aus der Perspektive betrachtet, ihr seid ja noch eine junge Partei und dann gab es diesen berühmten Abend bei Hillary Clinton. Du und zwei andere, ihr habt das Ganze gestartet. Inzwischen seid ihr 30.000 Mitglieder. Also wie habt ihr das denn geschafft über die Zeit hinweg? Habt ihr da irgendwelche Erfolgsfaktoren bemüht?
Also wir hatten ja keine Ahnung, wie man eine Partei baut. Ich meine, hatte ich vorher nicht gemacht. Aber ich glaube, es ist natürlich bei vielen Gründern auch so, dass sie das irgendwie das erste Mal jedes Problem irgendwie sehen, wenn sie in der Wirtschaft gründen. Ich weiß nicht, wir haben uns halt einfach hingesetzt und haben uns überlegt, so was brauchst denn du? Ja, keine Ahnung, Kommunikation, wahrscheinlich ein gutes Programm, gutes Branding, ein Prozess, dass die Mitglieder, wenn sie dazukommen, direkt irgendwie angesprochen werden und gefragt werden, wie sie am besten mithelfen können. Also ein Onboarding-Team haben wir das dann genannt. Dann haben wir uns Strukturen überlegt für die Local-Teams, die sich dann so langsam entwickelt haben und halt einfach massiv auf allen sozialen Medien gepostet und dann gesagt, hey, habt ihr Bock mitzubauen? Und ich meine, wir waren am Anfang 3, aber natürlich schon nach einer Woche waren wir dann irgendwie 20 und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Ja.
Also man merkt das ja so ein bisschen an deinem Vokabular ja auch, ne? Also das Onboarding, wir bauen Teams, das ist ja eigentlich gar nicht so ein parteipolitisches, sagen wir mal, Vokabular. Du bist ja selber Unternehmensberater, warst bei einem der großen Unternehmensberatungen zuvor ja auch tätig gewesen. Fühlst du dich denn jetzt heute immer noch eher so ein bisschen so als Unternehmer, als Startup-Gründer, der jetzt versucht, irgendwas zu skalieren und Strukturen hochzuziehen und Prozesse zu etablieren? Oder bist du inzwischen schon so ein bisschen auch Parteimensch geworden? Und
also ich glaube, ich habe auf jeden Fall diese Identität des Bauens immer noch tief in mir. Und das macht mir auch am meisten Spaß. Das ist auch die Idee, wenn wir jetzt in den Bundestag zum Beispiel einziehen würden, dass wir dann natürlich irgendwie wieder neu uns überlegen müssen, wie macht man eigentlich so eine Fraktion. Und also das planen wir auch gerade schon wieder. Wie sieht der Tag nach der Wahl aus? Wie laufen Koalitionsverhandlungen und so? Das ist natürlich mega spannend. Ja, das macht Bock. Und mir macht das am meisten Bock eigentlich zu schauen, was für geile Leute gibt es, die irgendwie Bock haben, ein bisschen Zeit, Ehrenamt, wie auch immer, in so eine Partei reinzubringen und sich zu überlegen, wo kann ich die Leute am besten einsetzen. Das ist eigentlich das, was mir immer noch am meisten Bock macht, glaube ich. Ich habe natürlich jetzt diese andere Identität des Politikers im Parlament, jetzt seit 5,5 Jahren im Europaparlament.
Genau.
Und das macht mir aber auch mega Spaß, weil das ist super nerdy im Europaparlament, weil du tatsächlich an einzelnen Gesetzen ins Detail gehst und da mitverhandelst. Und ich kann bei den Gesetzen nicht verhandeln, aber egal, was kann man sagen, Data Act, das war so, wem gehören die nicht personenbezogenen Daten von Connected Devices oder Wahlrecht oder die Corona-Milliarden, 672,5 Milliarden Euro. Ach, lauter so Zeug habe ich irgendwie verhandelt, Ukraine-Hilfe und so, sich da richtig reinzufuchsen und dann zu überlegen, was sind meine Prios und wie kriege ich die am besten durchverhandelt mit den Leuten, die mir gegenüber sitzen. Das macht mir auch mega Bock. Also ich glaube, es hat so diese beiden Seiten und eigentlich ist das ein ganz cooles Portfolio an Dingen, die man so tun kann.
Ja. Reden wir noch mal kurz über deine Erfahrung im Europaparlament. Du bist jetzt seit 5,5 Jahren dabei, also du hast jetzt schon zum zweiten Mal einen Sitz erlangt. Wie viel Macht hat man denn so als junge, ich will nicht sagen jetzt Kleinstpartei, aber ihr seid auch eine junge Partei mit viel Potenzial, aber ihr habt ja jetzt keine Mehrheiten.
Genau, du musst dich einer Fraktion anschließen, um was verändern zu können. Wir hatten damals mit den Liberalen und den Grünen verhandelt und die Grünen haben uns die Ausschüsse gegeben, die wir haben wollten. Und dann kannst du halt in diesen Ausschüssen eben der Verhandler für deine Fraktion werden. Dann verhandelst du mit den Stimmen deiner Fraktion. Dann bist du schon nicht mehr alleine, das ist schon mal hilfreich. Und dann hast du aber relativ große Freiheiten. Du musst halt schauen, dass du deine Fraktion von deinen Ideen überzeugst. Das hat bei den Grünen zum Beispiel bei Datenregulierung für nicht personenbezogene Daten immer gut funktioniert, weil das ist nicht deren Kernthema. Ja? Also personenbezogene Daten, Datenschutz auf jeden Fall Kernthema. Aber so diese bisschen nerdige Frage, wem gehören die Industriedaten, da konnte ich schon sehr viel selber gestalten und deswegen ging es ganz gut. Aber da war ich natürlich alleine. Ja. Jetzt sind wir zu fünft eingezogen, also drei Leute aus Deutschland jetzt im letzten Juni und zwei Leute aus den Niederlanden. Das heißt, wir sind jetzt eine richtig große Gruppe. Wir haben wieder verhandelt mit den Liberalen und den Grünen und sind wieder zu den Grünen gegangen. Dieses Mal vor allen Dingen, weil die Mark-Rutte-Partei, die WWD, bei den Liberalen sitzt und die derzeitige Geert-Wilders-Regierung auch mit Ministern unterstützen. Und das ist für uns halt so ein bisschen so ein No-Go gewesen, vor allem für unsere niederländischen Abgeordnete. Aber es heißt jetzt zu fünft, also Faktor X, kannst du halt viel mehr Ausschüsse abdecken. Und wir sind um die 10% der unserer eigenen Fraktion mittlerweile. Das heißt, wir können jetzt auch sehr viel machen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Ausschussvorsitz bekommen. Im Kulturausschuss sitzt Nela als Ausschussvorsitzende. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Finanz- und Währungsausschusses Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Und da kannst du natürlich, da hast du irgendwie mehr Macht. Ja, jetzt konnte ich irgendwie vor drei Monaten habe ich irgendwie 2,5 Stunden mit von der Leyen Abend gegessen und habe dir unsere Wettbewerbsideen vorgestellt. Mhm. Und so. Also da gibt es irgendwie jetzt noch mehr Spielraum, als man vorher hatte, auf jeden Fall.
Und die Art und Weise, wie ihr zu Inhalten kommt, ist ja auch nochmal anders als bei den etablierten Parteien. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was dazu sagen. Weil ihr benchmarkt ja auch so ein bisschen das, was so passiert und wo schon gute Politik entstanden ist.
Ja, das ist eben der Vorteil, dass wir halt dadurch, dass wir nicht diesen ganzen Hintergrund haben, einfach komplett frei sagen können, was ist denn die beste Lösung. Mhm. Dadurch, dass wir auch europaweit agieren, ist es uns auch nicht so wichtig, uns jetzt irgendwie von einer spezifischen deutschen Partei abzugrenzen, sondern wir suchen halt tatsächlich irgendwie das Beste. Und wie wir es angefangen haben, ist wirklich total blöd, ja. Wir saßen halt in dieser Uni in Amerika, als wir eben aus dem Hillary Clinton-Ding rausgelaufen sind. Und ich weiß noch, dieser Raum so. Und dann haben wir gesagt, okay, wie schreiben wir jetzt unser Programm? Und dann haben wir gesagt, wir machen es einfach so. Wir stellen uns jede politische Frage, die uns einfällt, egal was, ja. Egal welches Thema dir jetzt irgendwie einfällt, schreiben wir alle Fragen einfach als Fragen auf. Und dann schreiben wir in den Spalten daneben sozusagen die Antworten, die es in Europa oder vielleicht sonst wo schon gibt und suchen uns dann die raus, die uns für uns faktenbasiert am meisten Sinn ergibt.
Sehr interessant. Also gerade auch das Stichwort faktenbasiert, evidenzbasiert, das ist ja das, was manchmal so ein bisschen fehlt. Also gerade im öffentlichen Diskurs, da hat man ja ein Gefühl, da wird ja unglaublich gefühlsorientiert irgendwie diskutiert, selbst in die etablierten Parteien ja auch hinein, die sich jetzt dadurch versuchen, durch irgendwelche Emotionen oder Bilder irgendwie abzugrenzen. Aber ihr steht tatsächlich für fakten- und wissensbasierten Diskurs. Vielleicht vor dem Hintergrund, was läuft denn schief in der ganzen Klima- und Energiepolitik? Das ist ja ein Thema, was uns auch hier natürlich sehr stark auch interessiert. Und wie kann man denn mit einem evidenzbasierten Dialog überhaupt dann noch durchkommen in diesem Wahlkampf?
Ich beantworte die Frage sehr gerne, aber ich schulde dir noch eine Antwort für deine allererste Frage. Ja. Und das ist die Frage, wie wir in den Bundestag einziehen und ob 5% überhaupt möglich sind da.
Sehr gut. Das Follow-up erfolgt jetzt gleich in das Nachhaken vom Antwortgeber selber. Ja. Aber das ist, ja.
Ja, genau, weil wir uns sozusagen dann in die Gründungsgeschichte begeben haben. Also, das Ding ist folgendes. Wir haben bei der Europawahl ja so 2,6% geholt und wir haben 9% der 16- bis 24-Jährigen abgeholt. Also, von denen haben wir die Stimme bekommen. Das heißt, jede zehnte junge Person hat Volt gewählt schon bei der Europawahl, was ja relativ krass ist. Und die
ab 16 waren das.
16
dann,
ne? bis 24, mhm. genau. Und das heißt, wir haben so einen Wachstumspfad dafür, dass wir jetzt irgendwie, was weiß ich, 7 Jahre alt sind, schon irgendwie relativ cool. Und das heißt, wir sind aber auch nur 1 Prozentpunkt entfernt vom derzeitigen Umfrageergebnis der FDP und wahrscheinlich ungefähr auf dem Niveau der Linken. Mhm. Das wird nur nicht wahrgenommen.
Also in dieser Alterskohorte?
Insgesamt, weil wir 2,6% hatten. Okay. Umfrageergebnisse bei der FDP sind, glaube ich, 3,5, bei Linken auch irgendwie jetzt bei 2, irgendwas. Also wir sind eigentlich schon da und wenn du dir die Pfade, die Trajektorien anschaust, dann haben wir einen klaren Wachstumspfad, während die ja eher so ein keinen Wachstumspfad haben. Und ich glaube, dass es jetzt so zwei Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit ist, wir bleiben unter der Aufmerksamkeitsdecke und dann ziehen wir nicht ins Parlament ein oder in den Bundestag ein. Die andere ist, wir schaffen es, einen Balken zu kriegen bei den Umfragen und die Leute werden plötzlich aufmerksam darauf und dann schießen wir, glaube ich, zu den 7% hoch. Ich glaube nicht, dass wir 5% kriegen. Ich glaube, wenn wir sozusagen diese Aufmerksamkeit kriegen, diese Umfrage kriegen,
so ein Kippmoment ist das.
Ja, das ist ein Kippmoment. Und warum ist es ein Kippmoment? Weil 70% der Bevölkerung unzufrieden sind mit dem derzeitigen politischen Personal. Mhm. Das finde ich eine ganz schlimme Statistik. Ich würde mir wünschen, dass die Leute zufriedener wären mit Scholz, Lindner und so weiter. Aber es ist natürlich für uns als Chance eben mit einer positiven, genau wie du es gesagt hast, einer positiven Alternative durchzubrechen, ein Riesending. Ja, weil wir wollen eben nicht, dass die Leute als Alternative dann nur diese Radikalos haben, sondern dass sie eben eine faktenbasierte, paneuropäische, pragmatische Partei wählen können. Ja, und das wäre natürlich der absolute Traum. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür kann jeder selber einschätzen, wie hoch er die sieht, aber sie existiert. Und deswegen wache ich jeden Morgen mit so einem großen Lächeln auf, weil ich denke, wie krass, dass wir so nah daran sind, potenziell in den Bundestag einzuziehen. Und wie cool wäre es, wenn wir uns dann in tatsächlich ja, Koalitionsverhandlungen oder in der Opposition dafür einsetzen könnten, dass es eben zu einer besseren Politik kommt.
Also es ist so dieser kleine Hack einfach mit diesem Balken-Volt-Partei dann bei den Umfrageprognosen in der Tagesschau zu erscheinen. Das ist sozusagen das Ausschlaggebende und jetzt gar nicht so sehr, ob man jetzt irgendwelche ja, Wahlprogramme jetzt versucht zu transportieren oder weiß ich nicht, wo ihr jetzt naja, überall so auftretet.
Doch, ich glaube, das sind alles Elemente, die uns helfen, diese Umfrage zu kriegen. Und dann müssen wir natürlich die Aufmerksamkeit, die dann auf uns kommen würde oder wird, hoffe ich, die müssen wir dann übertragen und Glaubwürdigkeit schaffen. Also Aufmerksamkeit alleine kann, glaube ich, nicht den Unterschied machen. Du musst schon dich präsentieren, du musst zeigen können, guck mal, wir haben im Europaparlament schon richtig geile Arbeit gemacht. Das ist ernstzunehmend. Ihr könnt uns vertrauen, dass wenn wir in den Bundestag einziehen, sogar wenn wir in eine Regierung einziehen, dass wir da gute Arbeit machen würden. Und dieses Gefühl muss, glaube ich, schon und diese Gewissheit muss irgendwo schon auch gegeben werden. Und das ist dann schon, glaube ich, Arbeit, die man hinkriegen muss. Mhm. Ein Punkt, der uns helfen kann, ist, dass es sein kann, dass wir nächste Woche ausgerufen werden als die Partei, die die einzige ist zwischen den ganzen kleineren Parteien, die das geschafft hat, in allen 16 Ländern wählbar zu sein. Dafür muss man Unterschriften sammeln, so 2000 Unterschriften in jedem Bundesland. Und genau, der Wahlausschuss wird es nächste Woche wahrscheinlich bekannt geben, dass wir dann die Einzigen sind, die das geschafft haben. Ich glaube, vielleicht mit einer anderen, nämlich der MLPD, der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Okay. Ja.
Aber, die Aufnahme findet jetzt am 16. Januar statt. Es kann sein, dass die Ausstrahlung dann nämlich schon erfolgt oder dann erst erfolgen wird, wenn diese Auszeichnung dann da ist. Deswegen drücken wir einfach mal die Daumen.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht seht ihr den Balken ja schon. Dann könnt ihr jetzt sozusagen eure echte Präferenz, wollt auch wirklich wählen und ist alles in Ordnung.
Wahlaufrufe sind hier natürlich total gestattet. Jetzt trotzdem mal so ein bisschen nochmal zurück zu meiner Frage, die ich gerade hatte, weil das, was glaube ich all den, ja, oder vielleicht auch nochmal ein bisschen auch nochmal übergeordnet auch, ein Wahlkampf, der ja gefühlt, sage ich jetzt schon in der Formulierung, ja gar nicht jetzt evidenz- und wissenschaftsbasiert ist. Ihr habt das ja so schön ja vorexerziert. Also euer erstes Wahlprogramm ist total pragmatisch entstanden, dass man sich die Fragen gestellt hat. Da hat man die Best-Practice-Beispiele rausgesucht europaweit und dann mehr oder weniger faktenbasiert einfach gute Vorschläge gemacht. So, aber das findet ja im öffentlichen Diskurs ja gar nicht statt. Parteien versuchen sich voneinander abzugrenzen. Es findet auch persönliche Diffamierungen statt und so weiter und so fort. Muss man sich deswegen dann davon verabschieden, dann evidenz- und faktenbasierte Politik dann auch vorzutragen? Also Klima ist ja so ein Beispiel, so ein sehr prominentes Beispiel, die Klimapolitik. Oder sagt ihr, ihr müsst einfach so ein bisschen jetzt auch ja, auf dieser anderen Ebene spielen, um dann vielleicht hinten herum dann doch dann evidenz- und faktenbasierte Politik dann voranzubringen?
Ich würde sagen, nein. Ich glaube, wir sind gut gefahren mit unserer ja eher ruhigen und nicht so polemischen Art. Wir machen natürlich witzige Sachen auf Social Media und wir versuchen schon irgendwie Poster zu machen, wie bei der Europawahl, die dann vielleicht irgendwie gelesen werden und so. Aber im Kern werden wir uns nicht davon verabschieden, die richtigen Sachen richtig zu kommunizieren. Ne? Es ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen eine Tour durch Deutschland gemacht und dann ist mir aufgefallen, dass die Menschen dann doch manchmal mit irgendwie Fakten auch erschlage.
Die Stimmung ist im Eimer, hast du auf LinkedIn gepostet. Ja. Das fand ich eine ganz gute Umschreibung.
Ja, das ist tatsächlich, das ist mir aufgefallen, einfach wirklich in Gesprächen auch am Bahnhof oder so, dass die Leute wirklich alle so ein bisschen irgendwie gedrückt sind. Es liegt vielleicht auch am Winter, keine Ahnung. Aber also bei diesen Events zum Beispiel, ich meine, es gibt lauter so spannende Fakten. Werden es vielleicht später auf dem Event auch nochmal sagen, aber in den letzten 50 Jahren wurden in Deutschland nur zwei Companies an die Börse gebracht mit über 10 Milliarden Euro Börsenwert. In Europa nur 14 und in den USA 200. Man wartet 141 Minuten grundsätzlich bei einem Behördengang. Also es gibt lauter so witzige Fakten, die man irgendwie rausfinden kann. Und es eigentlich macht das schon Spaß. Und deswegen macht es auch gerade, sich wirklich richtig tief in diese Themen reinzudrehen und rauszufinden, was da eigentlich los ist.
Du bist ja Wirtschaftspolitiker, du sitzt ja auch im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments und bist stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschusses. Wie kriegen wir denn jetzt und mit welchen Maßnahmen kriegen wir denn überhaupt privates Kapital aktiviert, um die großen Zukunftsaufgaben zu bewältigen, vor allem auch Europa auch wettbewerbsfähig auch zu halten. Das ist ja jetzt nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern wie gesagt auch im Bereich Klimaschutztechnologien, Transformationstechnologien. Also wie kriegen wir dieses private Kapital in Zukunft aktiviert und was würdet ihr im Deutschen Bundestag dafür tun?
Wir würden es erstmal als eins von sechs Themen sehen, die man wirtschaftspolitisch angehen muss. Und das ist auch das, was ich Frau von der Leyen beim Abendessen sozusagen als Set unter den Teller versucht habe zu legen, so ein Programm mit so sechs Punkten in einem Kreis. Und die Idee bei den sechs Punkten ist zu sagen, lass uns erstmal überhaupt da wirtschaftspolitisch aus der Gründerinnenperspektive denken. Also wenn wir Gründungen helfen, dann helfen wir der Gesamtindustrie. Wenn wir aber nur auf die großen existierenden Firmen schauen und versuchen Jobs zu erhalten, dann werden wir nicht wettbewerbsfähig werden. Also das ist der erste Switch im Kopf, den man irgendwie hinkriegen muss. Lass uns aus der neuen Industrie denken. Das ist auch deswegen wichtig, weil viele unserer Industrien einfach aufgebaut sind auf einem Wirtschaftsmodell mit vielleicht billigeren Arbeitskräften, billigeren Strom und das wird sich verändern. Das heißt, wir müssen auch eben jetzt schaffen, neue Jobs zu schaffen. Ja, also ein witziges Beispiel dafür ist, ich glaube, Celonis ist irgendwie wie viel? 13 Milliarden Euro wert, ist übrigens nicht in meiner Liste von börsennotierten Unternehmen, weil es Eigentümer hat. Mhm. Und die Stahlindustrie ist weniger wert als dieses eine Unternehmen, was in Unternehmertumkreis da in München gegründet wurde. So, das weiß aber niemand und trotzdem steht irgendwie die Gewerkschaft und der CEO dann vor dem Bundestag und sagen, ja, wir müssen jetzt hier unbedingt die Stahlindustrie retten. Kann man ja auch sich für entscheiden, aber einfach als Mindset erstmal zu haben, wir müssen vor allen Dingen diese neuen Wertgenerierer versuchen zu unterstützen. So, das ist das Erste. Davon gibt es also sechs Dinge, die wir uns überlegt haben, die man als Gründer durchläuft. Ich ja auch bei der Gründung von Volt. Das Erste ist, du brauchst eine geile Idee. Dann brauchst du Knete, also da reden wir jetzt gleich drüber. Dann brauchst du Leute, Talent. Dann musst du in irgendeiner Weise compliant sein mit der Regulierung, die existiert.
Thema Bürokratie, da reden wir vielleicht auch nochmal drum.
Ja. Bürokratieabbau. Dann brauchst du eine Infrastruktur, auf der du aufbauen kannst, deine Produkte zu verschippen. Oder eben auch Dateninfrastruktur, kann man auch drüber reden.
Also auch die Rolle des Staates dann.
Und das Letzte ist ein fairer Wettbewerb. Ja, da geht es so ein bisschen um Wettbewerbsrecht, aber auch um die Frage, wie gehe ich mit internationalem Wettbewerb, der sehr subventioniert ist, um. So, diese sechs Themen sind einfach, glaube ich, super wichtig aus wirtschaftspolitischer Perspektive. Beim ersten Idea kann man viel zu sagen, aber wir sind gar nicht so schlecht bei den Patenten. Da gibt es ein bisschen was zu tun zu Deployment. Also es gibt so ein Beispiel von so einer Exoskeleton-Firma, die mir erzählt hat, sie will gerne sich zulassen und die Behörden wollen es auch, aber er weiß nicht, bei welcher Behörde und die Behörden wissen auch nicht, bei welcher Behörde, weil es einfach ein neues Produkt ist und keiner weiß so wirklich, wie man das jetzt zulässt. So, da gibt es ein paar Themen, wo man mal drangehen könnte. Bei Kapital, also beim zweiten, gibt es einmal die Frage, wie kann ich privates Kapital anlocken, also dafür sorgen, dass da mehr zur Verfügung steht und die Frage, wenn ich denn öffentliche Gelder ausgeben möchte, wie mache ich das am geschicktesten, dass der Euro wirklich Gründerinnen und Gründern zur Verfügung gestellt wird, der sozusagen Steuergeld-Euro. Und dann gibt es noch so einen dritten Bereich, der ist, kann ich auch Steuergeld-Euro nutzen, um privates Kapital zu anlocken. So, das sind so die drei Bereiche, die ich sehen würde. Und bei der ersten Frage von Unlock Private Capital, gibt es so ein paar ganz klassische Sachen, die man dringend machen müsste. Die Kapitalmarktunion ist auch in diesem Papier, was du da gerade durchblätterst.
Wir haben ein Papier, muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, erarbeitet, wo wir mal so in fünf Kapiteln mal aufgeschrieben haben, was denn notwendig wäre. Und da spiele ich gerade mal parallel kurz rein. Das kann man auf der Internetseite auch bei uns abrufen. Genau,
also bei der Kapitalmarktunion geht es eigentlich darum, das hat ganz viele Elemente, aber dass man den europäischen Kapitalmarkt vereint. Und zum Beispiel steht da bei euch auch drin so diese Frage, warum haben wir eigentlich so viele Börsen? Ja, und warum gehen immer alle an die amerikanischen Börsen, wenn sie in ihrer Growth-Phase sind? Weil diese Börsen in Europa halt eben zu wenig Ertrag erzielen und zu klein sind, um wirklich das Kapital auf den Markt zu bringen, was man braucht. Und da muss man eben zusammenkommen. Das heißt aber, irgendwer, das heißt jetzt Wien, Paris oder Frankfurt, müssten halt dann akzeptieren, dass einer von diesen Börsen dann vielleicht eben gemerged wird. So. Und da ist es einfach der Nationalstolz so stark, dass wir uns da immer im Weg stehen. Und das hat auch Lindner und das haben auch die ganzen vorherigen Finanzminister immer krass blockiert. Und das ist etwas, was wir uns einfach nicht mehr leisten können, wenn wir einen Kapitalmarkt aufbauen, der groß genug ist. So.
Hättet ihr da Mitstreiter im Bundestag? Also jetzt vorausgesetzt, ihr könnt einziehen, werdet ihr bei solchen Themen ja nicht automatisch aus der eigenen Partei heraus jetzt die Mehrheiten haben. Oder müsst ihr schon hab, viel Überzeugungsarbeit leisten.
Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich bin mir sicher, dass es in jedem Wahlprogramm steht. Stand auch schon immer in jedem Wahlprogramm. Okay. Kapitalmarktunion, ganz wichtig. Aber es macht halt keiner. Ja? Also ich habe jetzt ein paar Mal die letzten Monate mit Christine Lagarde Abend gegessen, weil sie ja sozusagen, weil sie berichtet an den Ausschuss, an dem ich dann eben auch stellvertretender Vorsitzender bin. Und dann waren wir in der EZB, dann war sie mal da und so. Und ihr Hauptpunkt ist genau der, sagt sie, wake up, ja, wacht mal auf, ihr sagt es die ganze Zeit, ihr macht es aber nicht.
Also das, eigentlich so eine Art Ownership. Ne?
Du brauchst Ownership und das kommt auch dann, ehrlich gesagt, das ist dann so ein übergeordnetes Thema wieder. Deutschland hat Ownership oder Antreiben auf europäischer Ebene komplett vergessen. Ja, was Merkel noch gemacht hat, ist so Dinge erhalten, ja, Euro erhalten, eben auch, glaube ich, mit der Flüchtlingskrise ganz gut umzugehen und so. Also die hat immer bewahrt, aber es gab niemanden, der gesagt hat, wie geht's denn eigentlich weiter? Lasst uns das weiterdenken, lasst uns irgendwie das weitertreiben. Und das ist bei der Kapitalmarktunion genauso. Also deswegen muss ich die eigentlich nicht überzeugen. Ich muss nur in der Öffentlichkeit immer wieder spiegeln, dass es nicht priorisiert wird oder sogar, dass sich jemand intern im Finanzministerium oder wie auch immer da jetzt gerade querstellt. Und das ist etwas, was wir dringend machen müssen. Und da muss man ein bisschen Nationalstolz loswerden, um dann europäisch gemeinsam davon zu profitieren. Dann gibt es natürlich die Frage der institutionellen Investoren. Was hält die davon ab, 5% in VCs zu investieren? Ehrlicherweise ist es gar nicht so klein. Es gibt, klar, also es gibt so ein paar Fragen, ob Solvency II, das ist so eine der Regulierungen, da das vielleicht zu teuer gemacht hat. Aber es scheint auch sehr viel kulturell zu sein. Ja. In vielen der Pensionskassen sitzen Gewerkschaften mit und so weiter. Die müssten dann erstmal akzeptieren, dass man ein neues Team aufbaut, was überhaupt zu Investmententscheidungen treffen kann. Da sind die einfach noch nicht sehr weit. Und ich glaube, da muss es einen großen Push geben. Den gab es auch schon in, in Frankreich zum Beispiel und ein paar anderen Ländern. Und das Letzte, was auch da bei euch im Papier steht, ist schon die Frage, wie kann ich es für Kleinanleger interessanter machen? Gibt es vielleicht irgendwelche Anreizsysteme, um also eben...
Frankreich hat ja da was sehr Vorbildliches ja geschaffen, dann auch mit dem FCPI-System.
Genau, Frankreich hat eine Steuererleichterung geschaffen, UK auch schon lange. Und das hilft einfach, weil auch Draghi in seinem großen, also Mario Draghi, der ehemalige Präsident der EZB, hat so einen großen Report geschrieben über Wettbewerbsfähigkeit. Und da kommt eben auch raus, dass wir ein Bruchteil an VC-Kapital oder Risikokapital in Europa haben im Vergleich zu den USA. Und da steht eben auch drin, hey, wir haben super viele Savings, gerade in Deutschland. Wir sparen super krass viel, aber wir nutzen das nicht. Und wir nutzen das nicht, um eben tatsächlich eben auch in diese Bereiche zu investieren. Und da hilft natürlich so Anreizstrukturen auf jeden Fall.
Kommen wir zum Dauerbrenner-Thema Abbau von Bürokratie. Also das ist ja auch in allen Programmen irgendwie drin. Auf Bundesebene haben wir ja auch nicht unbedingt jetzt gemerkt, dass die Ampel da so viel gemacht hat. Aber ich dachte sicher viele Beobachter, super, jetzt können die Liberalen gemeinsam mit den Grünen doch vielleicht für die Abschaffung von irgendwelchen fossilen Energiesubventionen jetzt hier gemeinsam streiten. Ist aber trotzdem nicht passiert. Also woran liegt das und was können die anders machen?
Also ich bin jetzt gerade tatsächlich eben durch Deutschland gefahren und ich habe auch immer wieder zwischendrin irgendwie mit Mittelständlern und mit, also zum Beispiel dem ehemaligen Präsidenten des VDMA, also der Maschinenbauer-Lobby, wenn du so willst, gesprochen.
Verband der deutschen Maschinenanlagenbauer.
Genau, ja. Und also die Nachricht ist schon relativ klar, selbst so kleine Mittelständler, die eigentlich wohlgesinnt sind, Europa wohlgesinnt sind und so, die sagen, es ist einfach zu viel. Ich komme nicht mehr klar und ich muss in meiner Belegschaft die ganze Zeit erklären, warum Europa trotzdem toll ist. Aber wir haben zu viel abbekommen. Und das hilft leider eben vor allem auch den größeren Firmen im Vergleich zu den kleineren. Also zum Beispiel dieser eine, mit dem ich gerade gesprochen habe, die haben 100 Mitarbeiter, der hat keine Rechtsabteilung, der macht das alles selber. Das heißt, er muss dann die Zeit, die er eigentlich auch bräuchte, um eben strategisch nach vorne zu denken oder Kosten irgendwo zu sparen oder so, muss er drauf verwenden, halt eben compliant zu sein zu diesen ganzen Regulierungen. Und trotzdem ist es so, dass diese Regulierungen an sich alle einen guten Regulierungsgrund haben. Ja, also die Intention, die dem dahinter steht, war ja gar nicht schlecht. Und vor 5 Jahren, als wir angefangen haben, das letzte Europamandat, war auch die große Zeit von Green Deal. Also da haben sich die Parteien im Europaparlament darum gestritten, wer den Green Deal und die Climate Emergency ausrufen darf. Ja, das war so Fridays for Future auf der Straße, das war das große Thema. Und das ist deswegen auch kein Wunder, dass es jetzt so gekommen ist und dass es sich jetzt vielleicht eben auch wieder ein bisschen zurückjustiert. Was meine Hoffnung ist, ist, dass wir ganz ernsthaft drüber nachdenken, was ist wirklich sinnvoll? Und wenn es sinnvoll ist, können wir es bitte nicht zurücknehmen, sondern können wir einfach den Regulierungsaufwand zurücknehmen, also den Bürokratieaufwand, indem wir entweder so krass digitalisieren, dass es super einfach ist, oder auch ein bisschen was von dieser Regulatory Burden auf den Staat übertragen. Ja, also dass du sozusagen als Mittelständler vielleicht nur einmal irgendwo eine Angabe machen musst und nicht 10-mal, damit es dann irgendwie einfacher ist. Ja, das ist mir super wichtig und ich glaube, da kann man viel machen. Und bei den Subventionsleistungen, ich meine, da gibt es spannende Studien sogar vom Bundesrechnungshof, wo du so denkst, Bundesrechnungshof ist jetzt nicht das progressivste Lager auf der Welt, die halt sagen, wir haben Milliarden an Subventionen, die eigentlich sinnlos sind und wahrscheinlich uns massiv viel kosten und ja eben auch klimaschädlich sind. Und da muss man auch rangehen und die kürzen.
Ja, ganz klar, Abbau von Bürokratie, das hätte ich mir jetzt auch nicht anders gedacht, dass es bei euch ganz, ganz oben ist.
Vielleicht noch einen Punkt habe ich vergessen. Ja. Bei der Digitalisierung ist es natürlich super wichtig, dass wir drüber nachdenken, warum hat es denn bis jetzt nicht geklappt beim Staat? Und die ehrliche Antwort, die mir immer klarer wird, ist, wir haben den Föderalismus geschrieben, als es noch keine Computer gab. Ja, also die Kommunen sind für ganz viel zuständig und die Standardisierung geht immer nur mit der Zustimmung der Kommunen und so weiter. Was bei der Digitalisierung zu Schwierigkeiten führt. Warum? Wir stellen die Digitalisierungsdezernentin in Frankfurt und wir sind mit so einem großen Programm der Digitalisierung angetreten und dann habe ich danach mit ihr geredet und sie war so, Damian, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was hier los ist. Jedes Dezernat, also jedes sozusagen kleines Ministerium in Frankfurt hat seine eigene IT-Abteilung, hat sein eigenes IT-System und die überhaupt nur aufrechtzuerhalten, kostet mich meine ganze Kraft, weil das IT-Personal gleichzeitig abgeworben wird von der Wirtschaft. So, das heißt, du musst einfach auch um diese Programmierkapazitäten haben, eine Zentralisierung vornehmen, sodass du halt über die Kommunen hinweg die gleichen Systeme hast. Und da musst du ganz viel digitalisieren. Jetzt um Registerdigitalisierung, das ist ein super wichtiges Thema, das aber viel zu langsam läuft. Da gibt es Studien, die sagen, wenn wir die Digitalisierung der ganzen Akten, ja, also Standesamtsakten und so weiter, vornehmen in der gleichen Geschwindigkeit, in der wir es gerade machen, dann sind wir in 110 Jahren damit fertig. Also das heißt, da geht es auch darum, viel mehr Geld, viel mehr politisches Kapital da reinzusetzen, diese Dinge auch wirklich umzusetzen.
Trotz aller Kritik an der jetzt neu anzutretenden Trump-Regierung, Elon Musk wird als Vertreter aus der Wirtschaft heraus eine Rolle dort einnehmen, also stark für Bürokratieabbau, für Digitalisierung und solche Themen auch dort ja sich einzubringen. Ist das, wie gesagt, trotz aller Kritik des sehr kraftmacherischen Auftretens dort ja auch aktuell, die Töne, die man dort hört, trotzdem etwas, was man sich mal genauer anschauen sollte, dass wir eine solche Rolle eigentlich auch in Deutschland bräuchten von irgendjemandem, der Bürokratie hilft abzubauen von außen?
Ja, ich glaube, das musst du über alle Ministerien hinweg machen. Ich finde es natürlich schon attraktiv zu überlegen, was wäre denn die Rolle eines zukünftigen Digitalministers? Und Digitalisierung darf nie heißen, ich nehme den Prozess und bilde ihn dann nochmal digital neu ab, sondern es muss natürlich immer sein, hey, wie könnte ich den Prozess neu aufbauen? Welche Informationen hat der Staat schon, die ich hier verschränken kann, um dann sozusagen die Interaktionen mit dem Staat für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen eben zu minimieren? Ja, es ist das Once-Only-Prinzip. Du gibst nur einmal eine Information und dann hast du eine Annahme da. Zum Beispiel wird es wahrscheinlich die Steuernummer werden, die unsere digitale Unique Identifier Nummer wird, weil der Staat ist bei Steuern dann doch gar nicht so schnell. Aber also da gibt es einfach, glaube ich, viel zu tun, wo du aber auf jeden Fall die Maßgabe haben musst. Hier kann es jetzt nicht wieder sein, wenn wir in der Koalitionsregierung sitzen, dass man sagt, ja, aber ich möchte auch einen Teil von Digitalisierung und ich möchte auch einen Teil von Digitalisierung, sondern dass man eine Zentralstelle eben auch schon baut.
Also schon auch als eigenständiges Ministerium.
Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Man kann darüber streiten, aber ich glaube einfach, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, aber nur mit verbindlichen Auflagen für alle anderen Ministerien dort auch hineinzuarbeiten. Also es muss dann schon so eine Querschnittskompetenz irgendwo geben. Und wo man dann sozusagen die Leute anhängt, ist dann schon eine gute Frage. Ich glaube, was klar ist, OZG hat einfach, und auch OZG 2 hat das nicht geschafft. Und deswegen muss man es, glaube ich, höher aufhängen.
Du sitzt im Europaparlament. Du trittst ja auch jetzt nicht an, du als Person.
Doch, ich bin auch.
Du trittst sogar
auch an. Ja, ich bin auch Bundestagskandidat.
Du bist Bundestagskandidat. Aber was wäre denn, also meine Frage zieht so ein bisschen darauf ab, warum sollte man jetzt die Volt-Partei, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, auch wählen? Und vor allen Dingen hätte ich dich noch dazu gefragt, dass du so ein bisschen was zu den Kandidaten auch sagst. Und wenn du sagst, du machst es jetzt selber, etwas ungenau recherchiert jetzt von meiner Seite, das tut mir leid, aber wer sind die anderen Kandidaten auch noch und was passiert denn da mit deinem Europa-Mandat, wenn du dann jetzt tatsächlich dann in den Bundestag einziehen solltest?
Genau, also der Grund, warum ich mich entschieden habe anzutreten, ist erstmal, dass ich denke, dass vielleicht ich so ein bisschen was von dieser Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit mitbringen kann, die wir vorhin angesprochen hatten, und weil es für Volt auch in der Geschichte sozusagen der große Durchbruch wäre. Es wäre ja nicht nur sozusagen im Bundestag, sondern wir könnten danach wahrscheinlich ziemlich gut auch in das spanische Parlament einziehen, weil da ist eine Riesenlücke in der Mitte und sozusagen auch sukzessive sozusagen diese europäische Partei weiterbauen. Deswegen ist das jetzt hier ein wichtiger Ort für uns und auch ein wichtiger Erfolg, wenn wir das schaffen. Was bringen die Kandidierenden mit? Also sorry, erst die Frage, was passiert mit dem Europamandat? Mhm. Das geht an die nächste auf der Liste. Also deswegen geht es für Volt nicht verloren.
Du würdest es niederlegen dann und...
Genau, ich würde dann in den Bundestag gehen und das Europamandat niederlegen. Ich habe das Team jetzt mit einer Fraktionsstrategie oder Delegationsstrategie da so gut aufgesetzt, dass sie wirklich auch gut funktionieren, habe ich das Gefühl. Also wir haben ein halbes Jahr wirklich supergeile Leute eingestellt. Wir haben 4 Ziele definiert. Wir haben die 4 Ziele verteilt und sozusagen uns einen Zeitplan gebaut über auf einer Gantt-Chart, wie das sozusagen jetzt aussieht.
Auch das macht ihr wahrscheinlich anders als die etablierten Parteien, weil da hat man ein bisschen das Gefühl, dass das Personal, das Spitzenpersonal versucht, sich eher so eine Abhängigkeit auch immer wieder zu bringen. Und du machst es genau andersherum und sagst, nee, die müssen auch ohne mich funktionieren können.
Ja, ich habe, also mein Ziel ist auf jeden Fall, mich komplett überflüssig zu machen, weil ich dann natürlich auch sehr viel mehr Zeit habe, andere Seiten von meinem Job, also wenn ich im Europaparlament bleiben würde, halt eben sozusagen inhaltlich noch mehr zu arbeiten und auch Volt-Wachstum überall in Europa weiter zu pushen. Also das ist mir wichtig. Übrigens, was wir auch anders machen, ist, wir haben eine offene Ausschreibung für jede Stelle, die wir ausschreiben. Mhm. Wir hatten jetzt für diese, was weiß ich, 11 Stellen, die wir für die neuen Abgeordneten ausgeschrieben haben, oder 15 war es, glaube ich, haben wir 2700 Bewerbungen bekommen und haben die dann durch so einen dreifachen Interviewprozess durchgeprügelt. Entschuldigung, das ist wahrscheinlich nicht sehr nett. Also haben einen dreifachen Prozess aufgebaut, also dreistufigen mit.
Ja.
So, egal, aber das macht mir, also sowas macht mir natürlich mega Bock. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort auf die Frage so, warum sollte man uns wählen oder eine der Antworten. Natürlich, Programm ist geil, kann man sich durchlesen, ist, glaube ich, eine richtig coole Mischung mit dieser ganzen Staatsreformfrage, die wir gerade besprochen haben, mit dieser Innovationsfreundlichkeit in den planetarischen Grenzen. Und der Frage der gerechteren Gesellschaft, da haben wir noch nicht so viel zu geredet, aber gibt es auch 4 Punkte. Und natürlich diesen krassen Europafokus, der auch nur, der extrem wichtig sein wird, auch jetzt, um mit Trump umzugehen, den demokratischen Herausforderungen, die da rauskommen, den Sicherheitsherausforderungen und den wirtschaftlichen Herausforderungen. Das geht nur, wenn wir in Europa auch zusammenstehen. Das sind sicher wichtige Punkte. Und ich glaube, das andere ist tatsächlich ein bisschen Optimismus und Drive. Ja? Also diese Reise, habe ich erzählt, hast du gerade angesprochen, dass die Leute so schlecht gelaunt sind und so pessimistisch. Das ist an sich ein Problem. Ja? Wer pessimistisch ist, geht nicht raus und wird dann eigentlich noch trauriger, gibt kein Geld aus und dann geht die Wirtschaft in den Arsch. Und man investiert nicht als Unternehmerin oder Unternehmer. Und du brauchst irgendwie das Gefühl, dass es irgendwo besser hingeht. Und du brauchst die Fakten, dass es tatsächlich auch besser gemacht wird. Und ich glaube, da können wir eben mit dieser faktenbasierten und sehr, ja, mit einem sehr starken Drive, glaube ich, schon einiges verändern.
Damian Böselager, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, man kann euch ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Und wir sehen uns gleich noch auf der Panel-Diskussion hier bei PT1 gemeinsam mit DWR Eco. Herzlichen Dank.
Danke für die Unterhaltung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Damian Böselager, Mitgründer der Volt-Partei und Mitglied im Europaparlament im Rahmen unseres Specials zur Bundestagswahl von PD1 und DWR Eco.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.